Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Noch immer spielen vor allem Mädchen mit Puppen, was ja in Zeiten versuchter Geschlechtergerechtigkeit einigermaßen erstaunlich ist. Woran das liegen könnte, warum die Barbie ein Befreiungsschlag war, weshalb auch viele erwachsene Puppen sammeln und was so gruselig ist, wenn leblose Puppen auf einmal die Augen aufschlagen, all das erzählt die Südtirolerin Tanja Reich in ihrem Essay über die Puppe und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Meine Lieblingspuppe war richtig groß und sie hatte natürlich lange Haare und klimpernde Kulleraugen mit Wimpern. Und obwohl sie irgendwann kaum noch beachtet wurde, hat sie jeden Umzug überlebt und es bis ins Kinderzimmer meiner eigenen Töchter geschafft. Was Puppen fürs Kinderleben bedeuten, was sie im Puppenspiel über die Kultur aussagen und wie sie auch durch die Literatur geistern, all das erzählt Tanja Reich in einem Essay für die Reihe Dinge des Lebens, die im Residenzverlag erscheint. Tanja Reich ist Autorin und zurzeit für Literatur und Kinderbuch beim Leikam Verlag verantwortlich und ich freue mich jetzt mit ihr in die Puppenkiste schauen zu können. Hallo nach Wien, schön Sie zu sprechen, Frau Reich.
Ja, hallo aus Wien, vielen Dank für die Einladung.
Sie sagen gleich am Anfang Ihres Textes, dass Sie sich selbst an Ihre eigene Puppenwelt gar nicht mehr so richtig erinnern. Unter anderem die Begründung fand ich ganz gut, weil Puppen gar nicht so schön zum Kuscheln geeignet sind. Das war meine auch nicht. Die war viel zu groß und zu fest. Da sind so Teddybären und Plüschtiere ja viel besser. Sieht man ja auch bei Punch, diesem Makaken, dem die Welt da zuguckt, wie er sich mit seinem Plüschaffen tröstet. Puppen haben aber, habe ich bei Ihnen gelernt, auch ganz andere Funktionen. Die sind zum Beispiel Stellvertreter, schreiben Sie. Für was denn eigentlich?
Ja, also Puppen hatten auch die Funktion, im Prinzip im Tod Stellvertreter für die Seele zu sein und quasi die Arbeit abzuleisten oder auch die bösen Dinge in Empfang zu nehmen. Also in verschiedenen Kulturen haben Puppen auch diese Funktion, dass sie eigentlich alles Böse, die bösen Geister auch abfangen.
Das sind so richtige Projektionsflächen, auch zum Beispiel beim Puppenspiel, denn die Gesichter, die ändern sich gar nicht und trotzdem erkennt man ja dann Gefühle bei diesen Puppen. Wie funktioniert denn das eigentlich?
Ja, das ist auch das Spannende bei den Puppen. Also ich kenne ja die Puppen so, dass sehr viel Zubehör war und die Puppen auch sehr definiert sind und immer definierter wurden mit Schnuller und so weiter und so fort. Und eine Puppenexpertin, die Insa Voken, die sagt, je weniger die Puppe festgelegt ist, desto mehr kann das Kind auch an seine eigene Fantasie anschließen. Und das ist ja nichts anderes wie mit einem Buch, weil ein Buch vervollständigt sich ja erst durch die LeserInnen. Und so ist es eigentlich auch bei der Puppe.
Also es gibt ja auch viele Menschen, die pflegen und hegen und sammeln Puppen bis ins hohe Alter oder zeigen sie auch in Museen. Puppen sind also gar nicht nur was für Kinder oder reines Spielzeug.
Genau, also Puppen sind eigentlich omnipräsent und einerseits ist es in Ritualen sehr präsent, in Bestattungsritualen, aber auch als magische Gegenstände. Sie sind auch im Theater sehr präsent. Da gibt es zum Beispiel den Nikolaus Habian aus Österreich, der Puppentheater macht. Aber das ist auch in jeder Kultur auf der ganzen Welt gibt es Puppentheater zum Beispiel und eben auch Menschen, die ihre Puppen bis ins hohe Alter bewahren, weil sie auch eine Erinnerung an ihre eigene Kindheit bewahrt hat.
Und Sie haben schon gesagt, im Theater gibt es natürlich Puppentheater, aber es gibt ja auch in der Literatur spielen Puppen auch eine große Rolle. Da tauchen auch so einige bei Ihnen auf, bei E.T.A. Hoffmann natürlich, Toni Morrison zitieren Sie. Und Sie haben eine sehr schöne Kafka-Anekdote, die durch Dora Diamant überliefert wurde. Können Sie uns die mal erzählen?
Genau, das fand ich eine schöne Geschichte, als nämlich ein junges Mädchen in Berlin in einem Park die Puppe verloren hat, hat sie so bitterlich geweint, dass Kafka sie gefragt hat, was denn passiert ist. Und als sie ihm das erzählt hat, ist er losgegangen und hat einen Brief geschrieben und am nächsten Tag in den Park gebracht und gesagt, die Puppe ist auf Reisen gegangen. Und hier ist der Brief, den die Puppe geschrieben hat. Und was ich so schön daran finde, ist, dass die Puppe als Gegenstand, auch wenn sie verloren gegangen ist, weiterleben kann in dieser Fantasie.
Das stimmt, aber das hat ja auch gerade, dass die Puppe so eine Art Eigenleben haben könnte, schon auch was Unheimliches, habe ich so beim Lesen gedacht. Also wenn die Puppe so lebendig wird, wie jetzt bei Pinocchio, da ist es ja noch so ganz schön eigentlich, aber es gibt ja auch so richtige Horrorvorstellungen. Frankenstein ist natürlich der bekannteste, aber diese Möglichkeit, dass auf einmal diese leblose Puppe Leben eingehaucht bekommt, ist schon gruselig.
Ja, das Spannende ist aber, gruselig wird es meistens erst für Erwachsene. Kinder haben eigentlich einen sehr unbedarften Blick darauf. Und ich würde jetzt mal jedem Kind unterstellen, wenn es eine verlassene Puppe auf einem Dachboden findet, sich sehr freuen würde und es sofort knuddeln möchte oder spielen möchte und an sich nimmt, während die Erwachsenen sich denken, ist das gruselig, und gleich einen anderen Blick darauf haben. Es verändert sich also auch im Rahmen des Lebens, wie man auf eine Puppe schaut.
Aber ich fand ganz schön an Ihrem Text, dass Sie auch zeigen, dass Puppen auch geeignet sind, um so den realen Horror zu zeigen, nämlich wie Frauen zu Puppen gemacht werden. Also Beispiel Ibsens Theaterstück Nora oder ein Puppenheim, da wird ja das Puppenhafte sozusagen zum Sinnbild für die Unterdrückung der Frau. Das hat Elfriede Jelinek ja nochmal aufgegriffen und noch trostloser weitergedreht. Also ist das Leblose, das Verfügbare der Puppe auch so ein Sinnbild fürs Frauenleben?
Also ich würde auch noch vielleicht ergänzen, was die Puppe generell so unheimlich macht, ist ja, dass sie uns so ähnlich ist. Es gibt kein anderes Spielzeug, das uns so ähnlich ist. Deswegen identifizieren wir uns jetzt mit einem Plüschtier in Form eines Affen nicht so sehr und finden diesen Affen auch nicht so unheimlich. Es gibt dann ein Kapitel in dem Buch, wo ich dann einen Bogen spanne über quasi wie das Puppen eigentlich ja der Inbegriff dieser Passivität der Frau ist. Und ganz interessant, ich habe zuletzt das Buch von Gisèle Pelicot gelesen. Sie hat das auch in vielen Interviews vorher gesagt. Und sie verwendet das Wort, ich bin da wie eine Lumpenpuppe gelegen. Und sie wurde von ihrem Mann zu einer Puppe gemacht. Genau, wir haben ja auch in der Kunst viele Beispiele dafür, dass Puppen, also dass Frauen eben einerseits porträtiert worden sind, aber eben dieses Extrembeispiel von Oskar Kokoschka, der aus seiner Trauer um Alma Mahler eigentlich eine Art Besitzergreifung und Übergriff gemacht hat und eine Puppe anfertigen hat lassen. Und auch das ist ja eine krasse Grenzüberschreitung von, hier wird nicht akzeptiert, dass eine Frau eine selbstbestimmte Entscheidung trifft.
Sie schauen ja überhaupt mit so, würde ich mal sagen, feministischem Blick auf dieses Thema Puppen. Und da fand ich schon auch erstaunlich, dass Sie auch relativ am Anfang sagen, dass noch immer vor allem Mädchen mit Puppen spielen. Das ist doch wirklich erstaunlich, wo ja eigentlich schon seit ein paar Jahren versucht wird, eher so geschlechterneutral bei der Erziehung vorzugehen. Aber da hat sich offenbar erstaunlich wenig geändert.
Es ist auch interessant. Ich denke, dass Puppen im Prinzip einfach eine große Möglichkeit haben, die eigene Fantasie loszulösen und auch Empathie zu zeigen. Und diese Puppenexpertin Insa Voken sagt, es ist aber sehr schwierig, Jungen zum Puppenspielen zu bringen, obwohl es auch sehr viele Jungen gibt, die das machen. Und hier eher die Actionfiguren zum Beispiel diesen Platz eingenommen haben, weil Actionfiguren sind im Grunde auch nichts anderes. Und Puppen, also da habe ich zum Beispiel auch meinen Blick darauf ein bisschen verändert, weil bei jedem Buch, das man schreibt, verändert man seinen Blick auf den Gegenstand oder auf das Thema. Ich finde eben genau das auch spannend, dass mit einer Puppe auch Lebensrealitäten durchgespielt werden können und dass das eigentlich das Schöne und Spannende an Puppen ist. Aber dass diese klischeehaften Puppen, die eben rosarot angezogen sind, die mit Schnuller ausgestattet sind und Kinderwagen und so weiter, die haben halt schon sehr dieses quasi die Erziehung zur Frau, zur Mutterrolle schon vorgelegt, aber nicht jede Puppe hat das zum Zweck, ja.
Da war ja dann Barbie auch so ein richtiger Befreiungsschlag, sagen Sie, weil die eben eher in die Zukunft der Mädchen schaut. Aber sie schauen auch in die Puppenzukunft. Und da fand ich schon auch seltsam, irritierende Sache, dass es eben tatsächlich Männer gibt, die mit Puppen zusammenleben. In Japan zum Beispiel, die eben sagen, ja, bevor ich mich da von so einer anstrengenden Frau im Alltag ärgern lasse, hole ich mir irgendwie so eine fast schon lebensähnlich aussehende Sexpuppe und lebt mit der zusammen. Sind eigentlich keine guten Aussichten, oder?
Ja, ich würde sagen, es gibt immer diese Gleichzeitigkeit. Es gibt viele Fortschritte und viele schöne Dinge, die wir gerade erleben. Aber auf der anderen Seite durchaus auch ein dystopisches Bild. Und ich habe selbst einen Roman verlegt im Leihkamp Verlag mit dem Titel Hotel Love von Petra Piuk, wo es genau um dieses Thema geht, wo das Zukunftsszenario das ist, dass ein Mann eine Roboterfrau ehelicht und einen künstlich erzeugten Sohn produziert. Und gleichzeitig gibt es eben auch die Entwicklung in Japan und Korea, wo Frauen quasi Beziehung, Ehe, Kinder und Sex verweigern. Genau. Auf der anderen Seite Männer sich Puppen zuwenden. Also da haben wir so zwei Entwicklungen, die bedenklich sind, würde ich sagen. Und eigentlich wäre doch zu wünschen, dass sich Männer mehr mit Gleichberechtigung und feministischen Themen auseinandersetzen, als sich in die Puppe zu flüchten.
Tanja Reich, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und das Essay von Tanja Reich über die Puppe ist in der Reihe Dinge des Lebens im Residenzverlag erschienen. Sehr schön illustriert von Hanna Zeckau. 64 Seiten hat der Band und der kostet 15 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Freddy, ich bin 12. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Als die Welt uns gehörte. Die Autorin hieß Liz Kessler. Es spielt am Anfang des Zweiten Weltkrieges bis Ende des Zweiten Weltkrieges und es handelt von drei Freunden, wo zwei Juden sind und der andere ist der Sohn von einem Lagerkommandant eines KZs und es spielt in Österreich, in Wien. Die eine musste nach Tschechien fliehen und sie wurde dann in ein KZ gebracht in Auschwitz und der andere Junge, der Jude, ist nach England geflüchtet und ich fand die Geschichte sehr traurig und aber spannend und berührend.
In Wien liest der 12-jährige Freddy, Als die Welt uns gehörte, von Liz Kessler. Aus dem Englischen übersetzt hat diesen Text Eva Riekert und die deutsche Ausgabe, die gibt's als Fischer-Taschenbuch für 10 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Für ihren letzten Roman, Wohin wir gehen, hat Peggy Mädler den Fontane-Preis bekommen. Und vor zwei Jahren hat sie dann gemeinsam mit Annette Gröschner und Wenke Seemann den unterhaltsamen Gesprächsband Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat veröffentlicht. Um die ehemalige DDR geht es jetzt auch in ihrem neuen Roman. Selbstregulierung des Herzens heißt er und Helmut Böttiger hat ihn für uns gelesen. Das ist ja ein ziemlich eigenartiger Titel, dachte ich so. Es klingt irgendwie technisch, aber Herz lässt vermuten, es ist eigentlich ein Liebesroman oder was ist das für ein Buch?
Ja, Selbstregulierung des Herzens, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild auf der einen Seite dafür, wie in der DDR-Gesellschaft so über die Runden gekommen ist. Also wie man sich irgendwie ein bisschen durchwindet durch die Fairnisse und Nischen sucht und öffentlich nicht besonders auffällt. Aber das Besondere an diesem Roman ist, dass Selbstregulierung gleichzeitig auch ein Modewort der Politpropaganda der DDR nach dem Bau der Mauer war. 1961 war die Mauer da, man konnte die DDR nicht mehr verlassen und es führte dann eigentlich relativ konsequenterweise zu einer gewissen inneren Öffnung, dass mehr so Freiheiten tendenziell ausprobiert wurden und da gab es das sogenannte neue ökonomische System der Planung und Leitung, NÖSPL. Da spielte die Kybernetik eine große Rolle. Die Planwirtschaft sollte ein bisschen flexibler werden. Das war ein Zeichen für Aufbruch und Fortschritt. Selbstregulierung der Produktionssysteme war so ein Wort. Und diese Selbstregulierung der Wirtschaft und die Selbstregulierung des Herzens gehen diesen Roman ineinander über.
Das ist aber jetzt noch keine Romanhandlung, was Sie erzählt haben. Worum geht's denn in diesem Roman?
Ja, die Handlung ist schon sehr eng damit verbunden mit diesen politischen Debatten damals in den 60er Jahren. Aber es geht um einen Zeitraum von 1960 bis 2023 und es spielt in so einem Datschengelände, ein Gebiet von Wochenendhäusern am Rande von Berlin. Und da teilt sich an einzelnen Personen, die immer so mit Namen auftauchen und Kapitelüberschriften heißen auch nach ihnen. Die heißen Georg, Mona oder Helga. Und Anhand dieser Personen wird so das Leben in der DDR beschrieben im Laufe der Jahrzehnte. Und zwar ganz klein, so von innen heraus, welche praktischen Probleme es da gibt. Nicht nur Beziehungsprobleme, sondern auch, wie man wirtschaftlich über die Runden kommt. Und als Legende taucht dann im Prolog schon der alte Fritsch auf, der die Idee hatte, bei so einem bewaldeten Hang am Rand eines Dorfes an einem See einen Bungalow für sich selber zu bauen. Und da merkt man auch einiges von Fähigkeiten der DDR-Bürger, sich zu organisieren. Also dass aus Abrisshäusern alte Holztüren gewonnen wurden, die dann für die Wände von den neu geschaffenen Bungalows zur Verfügung stehen. Und da erfährt man schon viel vom Alltag der DDR.
Also so eine Geschichte von innen erzählt, haben Sie gesagt, und Kapitel, die Namen von Figuren haben. Aber was heißt das für die Erzählhaltung? Sind diese Figuren dann auch jeweils die Erzähler?
Es wird in der dritten Person geschildert, aber immer aus der Perspektive der jeweiligen Personen. Und eine zentrale Figur ist Georg. Das ist ein redlicher Mann, der sich sehr für Automatisierung interessiert. Und da haben wir die Verbindung zur Kybernetik. Der interessiert sich sehr für diese beginnende Computerisierung und ist dann in dieser neuen ökonomischen Politik natürlich ein interessanter Mann, weil er diese Systeme automatisiert und die Wirtschaft damit mehr auf Leistung trimmen könnte. Und es gibt dann mit seinem Freund Roland interessante zeitgeschichtliche Diskussionen. Roland ist ein viel vehementerer Vertreter eines radikalen Sozialismus, der immer auf die Zukunft schaut und optimistisch ist, während Georg ein vorsichtiger Typ ist, der sich eigentlich da politisch eher bedeckt hält. Und diese Diskussionen sind sehr spannend, weil da viel von den inneren Zerrissenheiten in der DDR zum Ausdruck kommt. Und bei Roland, dem überzeugten Sozialisten, ist es dann vollkommen konsequent nach der Zerschlagung des Prager Frühlings, da flieht er in den Westen. Während Georg, ein sehr sympathischer Mann, bleibt und irgendwann, und es ist alles sehr leise und eindringlich erzählt, fragt er sich, wann fing die Anpassung an, zu weit zu gehen?
Also alles, was Sie jetzt erzählt haben, klingt schon so, als ob das ein ziemlich ungewöhnlicher Zugang zur jüngeren Geschichte ist, dieses Buch.
Ja, das ist sehr kenntnisreich. Es ist wirklich mit dem DDR-Vokabular von innen heraus erzählt. Also dieses neue ökonomische System für Planung und Leitung, das hat man früher mal so in der Literaturwissenschaft in den 70er Jahren, war das auch im Westen ein ganz spannendes Thema, weil das so eine Öffnung der DDR-Literatur auch war, der Kultur generell, dass mehr Privatinitiative gefördert ist. Und das wird hier erzählt, ohne dass irgendwelche politischen Schlagworte eine Rolle spielen oder irgendein Schielen auf einen politischen Diskurs. Da werden die Befindlichkeiten der DDR-Bürger dargestellt. Es wird überhaupt nichts romantisiert, aber die Figuren mit ihren Anpassungszwängen, die treten dann schon sehr stark in den Vordergrund. Die werden plastisch und das ist aber nicht plakativ und nicht psychologisierend. Und dass die nicht aufgearbeitete Vergangenheit des Nationalsozialismus auch immer wieder durchschimmert, das ist der Bezug zur Aktualität.
Das heißt, der Roman reicht schon auch noch, also beschäftigt sich nicht nur mit Geschichte, sondern reicht auch in unsere Gegenwart rein.
Es geht schon um die Nullerjahre, die Zehnerjahre, die Treuhandanstalt taucht auf. Aber das ist nicht politisch plakativ, sondern es geht um die inneren Fragen der Personen. Und da gibt es auch überhaupt keinen Aktualitätsschwenk und nichts so plakativ politisch Diskursives, was in die Leitartikel und Schlagworte passt. Aber umso eindringlicher wird die Befindlichkeit der Figuren dargestellt.
Helmut Böttiger war das über Peggy Mädlers neuen Roman Selbstregulierung des Herzens, der beim Galliani Verlag erschienen ist. Und ich halte Sie noch einen Moment hier im Studio fest, denn wir sprechen gleich noch miteinander über ein anderes Thema, eins, das uns diese Woche wirklich sehr beschäftigt hat, und zwar, dass Kulturstaatsminister Wolfram Weimer 3 Buchhandlungen vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen hat. Und da wollen wir mal wissen, ob sowas eigentlich auch schon früher mal gab. Helmut Böttiger, mit Ihnen haben wir hier einen wirklichen Experten für die deutsche Nachkriegsliteratur. Deshalb sind Sie noch da geblieben, heute mal nicht nur für die Buchkritik hier, weil wir wollen noch über ein Thema sprechen, das viele diese Woche sehr beschäftigt hat. Denn Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat 3 Buchhandlungen vom diesjährigen Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen. Als Begründung wurden verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse angegeben, die jetzt aber noch nicht genauer ausgeführt worden sind. Diese 3 betroffenen linken Buchhandlungen, die wollen dagegen jetzt Klage einreichen. Und zwar darauf, dass die Preise doch so vergeben werden, wie es die unabhängige Jury vorgesehen hat. Wir haben uns gefragt, ob es da in der Geschichte der Bundesrepublik schon mal vergleichbare Fälle gab, also dass Buchhandlungen durch den Verfassungsschutz beobachtet wurden. Ist Ihnen da was eingefallen?
Ja, natürlich. Die Geschichte der Bundesrepublik ist voll davon. Aber man muss mit historischen Vergleichen immer vorsichtig sein. Das sind natürlich immer ganz andere Rahmenbedingungen. Und das jetzt, das von Kulturstaatssekretär Weimer, kann man jetzt nicht in einem Atemzug nennen mit wirklichen Skandalen, die es gab. Also es fällt mir natürlich als erstes ein, die 70er Jahre, als es eine, man kann aus heutiger Sicht sagen, richtig gehende Hysterie gab bei den Terroristen der Bader-Meinhof-Gruppe, der RAF. Da wurden flächendeckend Buchhandlungen, Verlage durchforstet mit Razzien, Durchsuchungen. Der Wagenbach-Verlag zum Beispiel kann da ein Lied davon singen. Auch die linken Buchhandlungen, die ja alle so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gegründet wurden. Und besonders im Gedächtnis ist die Hausdurchsuchung bei Heinrich Böll, der wirklich eine große moralische Instanz war, also vollkommen unabhängig von irgendwelchen radikalen Umsturzfantasien. Und das war damals schon politisch extrem aufgeladen. Man könnte in die 50er Jahre zurückgehen, als Hans-Werner Richter, der hat aufgerufen zu einer Demonstration gegen die damals geplante atomare Aufrüstung der Bundeswehr 1958. Und ohne Hausdurchsuchungsbefehl, ohne amtliche Befugnisse wurde er von einer Polizeikommando gestürmt, seine Wohnung und festgehalten. Da merkt man, dass der Nationalsozialismus noch nicht sehr lange zurücklag.
Also worum ging es damals? Aber das war ja doch eher wahrscheinlich sowas wie Beihilfe zum RAF-Terror oder solche Verdachtsmomente?
Na, also die 70er Jahre, das war schon eine Zeit, als der NS-Staat noch nicht so weit zurücklag. Und die Mächtigen, auch in der Regierung, die hatten schon zum Teil, das wurde dann langsam auch enthüllt, eine NSDAP-Vergangenheit, auch eine relativ aktive. Berühmt war der Fall des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger, der als NS-Marinerichter wirklich unsägliche Urteile fällte und dann zur Rechtfertigung in den 70er Jahren sagte, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein. Dann musste er zurücktreten. Es war sehr aufgeladen. Es war wirklich eindeutig ein Kampf zwischen den alten Strukturen, die noch durchsetzt waren von Nazi-Verwaltung und Nazi-Politik und einer linken Szene. Und es war damals im Unterschied zu heute ganz eindeutig, dass der Zeitgeist sehr links war. Und Heinrich Böll, Die verlorene Ehre der Katharina Blum, das ist ein sehr eindringliches Buch, auch wenn es so Boulevard-Aspekte natürlich auch hat. Das zeigt wirklich die Manipulation, Massenmanipulation durch die Bild-Zeitung und dass der Staat sich dieser populistischen Manipulation anschloss und ohne Befugnisse und ohne vom Grundgesetz abgedeckt zu sein, Böll wirklich wie ein Verbrecher behandelt wurde.
Aber jetzt hat ja Daniel Kehlmann letzte Woche bei uns hier in der Lesart gesagt, er sieht da viele Parallelen von heute zu dieser Zeit. Da haben wir über die Berlinale Intendantin Trisha Tuttle gesprochen, als deren Entlassung zur Diskussion stand. Ist das überhaupt tatsächlich vergleichbar, diese Stimmung damals und heute?
Also das muss man schon sehr stark unterscheiden. Die zeitgeschichtlichen Rahmenbedingungen waren wirklich vollkommen andere. Interessant in dem Zusammenhang ist etwas, worüber man mal länger nachdenken könnte. Es gab in den 70er Jahren noch ganz eindeutig den Vorwurf des Kommunismus. Wenn jemand des Kommunismus verdächtigt wurde, dann war er im Grunde erledigt. Das galt als Schlagwort, Kommunismus war des Teufels. Und das hörte dann Ende der 80er Jahre langsam auf und in den 90er Jahren gab es eine interessante Verschiebung. Und wer früher als Kommunist beschimpft worden war, der wurde jetzt als Antisemit beschimpft. Und es meinte dieselben Leute, die irgendwie gesellschaftskritisch agierten. Und diese Verschiebung des Vorwurfs vom Kommunisten hin zum Antisemiten, das ist eine interessante Entwicklung, was natürlich schwierig ist. Die deutsche Geschichte ist natürlich da eindeutig sensibilisiert. Alles, was mit Verfolgung der Juden zu tun hat, ist in Deutschland besonders brisant. Und da steht man auch natürlich auf der Seite der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Dennoch ist es interessant, dass die politischen Kräfte, die früher die Kommunisten verunglimpft haben, jetzt dieselben Leute als Antisemiten verunglimpfen. Das ist interessant.
Und diese drei Buchhandlungen, die Weimar jetzt ausgeschlossen hat vom Preis, sind ja alles linke Buchhandlungen, also die ja auch in einer bestimmten Tradition in Deutschland stehen. Wie würden Sie die beschreiben?
Ja, es ist interessant, die Buchhandlungen, die sind in den letzten Jahren ja ausgezeichnet worden, auch mit dem Buchhandelspreis. Das war überhaupt kein Problem. Es gab die Jurys, die haben diese Buchhandlungen ausgezeichnet. Und Monika Grütters, eine CDU-Kulturministerin, die hat das ohne Probleme alles organisiert. Und da gibt es jetzt eine atmosphärische Verschiebung. Also Monika Grütters war ein Teil der liberalen CDU. Die CDU ist natürlich eine Partei, die auch einen bürgerlich-liberalen Kulturbegriff hat, der durchaus hochzuschätzen ist. Und Monika Grütters war auch eine weitaus bessere Kulturstaatsministerin als zum Beispiel Claudia Roth von den Grünen. Jetzt allerdings gibt es etwas Neues und Kulturstaatssekretär, Kulturstaatsminister Weimar, der unternimmt so eine Art Kulturkampf von rechts. Das ist eine neue Tendenz, das, was früher Antonio Gramsci als kulturelle Hegemonie der Linken proklamiert hat, das wird jetzt anders gewendet und es gibt jetzt den Versuch, eine kulturelle Hegemonie der Rechten zu lancieren. Und da fällt Wolfram Weimar sehr stark auf, dass er sich da anschließen will an einen vermeintlich neuen Zeitgeist.
Helmut Böttiger, vielen Dank für diese Einschätzung und wir werden das Thema ganz sicher weiterverfolgen. Gestern hatten wir ja hier in der Lesart einen echten Kriminalkommissar zu Gast, Helmut Aigner, der über seine langjährigen Erfahrungen als Cold Case Ermittler im Münchner Morddezernat ein wirklich lesenswertes Buch geschrieben hat. Und heute, da geht's wieder richtig rein in die fiktive Krimi-Welt, denn wir haben Anfang März Zeit also für eine neue Krimi-Bestenliste. Und die ist diesmal wirklich neu, denn bei mir ist jetzt Jurorin Sonja Hartl. Ich habe mich gefragt, ob ihr mit dem Frühjahrsputz auch auf die Liste losgegangen seid oder warum sind da jetzt gleich 9 neue Titel drauf?
Ja, alles neu macht der, na gut, März.
März.
Es sind tatsächlich 9 neue Titel, aber es gibt auch einfach viele gute neue Titel und das Erstaunliche finde ich, sie sind alle ähnlich gut. Also es war auch wirklich eine enge Abstimmung. Da sind auch noch einige Titel ganz knapp gescheitert, dass sie nicht unter die Top 10 gekommen sind. Und ich bin echt mal gespannt, wie es im nächsten Monat wird, denn da kommt ja auch noch ein bisschen was nach.
Buchmesse, da erscheint ja einiges jetzt. Ist aber auch wirklich erstaunlich, also ein richtig hoher Neueinstieg, nämlich direkt auf Platz 1 ist das Krimi-Debüt eines deutschen Autors. Heaven's Gate heißt das Buch von Daniel Fassbender. Wie hat der das geschafft, da sofort auf die 1 zu kommen?
Ja, das gibt 2 Gründe. Erstens schreibt er schwer unterhaltsam und zweitens greift er so eine alte, beliebte Erzähltradition auf und dreht die ins Moderne. Bei ihm steht ein deutscher Ex-Profi-Surfer im Mittelpunkt, Caruso heißt er. Der lebt seit einem knappen Jahr auf den Philippinen und will eigentlich nur surfen, trinken und seinen Weltschmerz pflegen. Aber er muss ja auch ein bisschen Geld verdienen, also übernimmt er so kleine Aufträge als Privatdetektiv. Sucht ein gestohlenes Surfboard oder sowas. Und dann kommt aber die berühmte geheimnisvolle Schönheit zu ihm und gibt ihm einen gefährlichen Auftrag. Er soll ihren Sohn finden. Und damit ist schon ganz klar, welche Vorbilder Fassbender hat. Das ist Dashiell Hammett, das ist Jörg Fauser, Hartbold also. Und Hartbold ist ja richtig populär geworden durch Hammett, also so 20er, 30er des vergangenen Jahrhunderts. Und seither ist ein bisschen Zeit vergangen. Und Daniel Fassbender weiß das. Er weiß, dass mittlerweile man anders über gewisse Dinge schreiben muss. Und da hat er die wirklich clevere Idee, so eine abgezockte Nebenfigur einzuführen. Das ist Dieter Mühle, genannt Diego. Er ist frisch aus dem Knast. Er war Zuhälter, Drogendealer und ist der Vater des Verschwundenen. Und er kommt so ganz klar aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Verbrechenszeit, mehr so die Jörg Fauser-Zeit. Und er ist, ja, bisschen sexistisch. Er ist ziemlich abgeklärt, sucht immer den nächsten Coup, will aber auch nicht wieder in den Knast. Und mit ihm bringt Fassbender diesen Hardboiled-Sound in seinen Krimi, sorgt aber gleichzeitig für Reibung, weil Caruso zumindest den Sexismus in Diegos Verhalten erkennt. Und das ist eine echt smarte Idee. Und dazu ist das Ganze dann noch mit so einer Lässigkeit erzählt, die echt gut zum Surfen passt.
Ja, ich wollte gerade sagen, diese Surfer-Community steht ja geradezu für Coolness. Aber jetzt das Surfen, kommt das selbst auch vor? Weil das stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor, das irgendwie gut zu beschreiben.
Ja, das kommt vor und das ist auch mehr als ein Gimmick. Also da kommt erstmal der Handlungsort kommt da ins Spiel. Denn die Philippinen sind zu bestimmten Jahreszeiten natürlich ein Surferparadies. Tolle Wellen, tolles Wetter, gutes Leben für Touristen. Für Einheimische sieht es anders aus. Da gibt es den Krieg gegen die Drogen, da gibt es Armut, da gibt es Korruption. Und das ist schon auch wieder ein schöner Gegensatz. Und dazu schreibt Fassbender so über das Surfen, dass man merkt, er weiß, wovon er spricht. Wenn man sich das Buch genau anguckt, gibt es gar nicht so ewig lange Szenen, in denen es ums Surfen geht. Aber wenn er darüber schreibt, dann merkt man so richtig, er weiß, worauf es ankommt, was auch das Surfen ein bisschen problematisch macht. Und es passt auch alles sehr gut zu seiner Hauptfigur.
Und man kriegt vielleicht Lust, mal einen Surfkurs zu machen, anstatt immer nur auf der Couch zu liegen und Krimis zu lesen. Also das ist ja ein Debüt und hat jetzt gleich eben so einen Sprung da auf die Eins gemacht. Aber ihr habt ja noch einen Debütroman auf der Liste, nämlich Carla von Colin Balch. Der ist neu auf Platz 5. Was ist das denn für ein Buch?
Ja, das ist so ein Buch wie so eine gute Fernsehserie. Das will man einfach immer weiterlesen. Und ich hätte auch gern noch eine zweite Staffel sozusagen. Und zwar ist der Ausgangspunkt, dass sich drei Freunde nach 15 Jahren in ihrem Heimatort in Irland wieder begegnen und sie erinnern sich dann an den Sommer 2003, der war vor 15 Jahren und damals war alles gut, das war der Sommer ihres Lebens, denn damals gab es noch Carla, die war so das helle Zentrum ihrer Clique, doch dann ist Carla in diesem Sommer verschwunden und wurde nie wieder gefunden und als diese Freunde sich nun wieder begegnen, werden Leichenknochen gefunden auf einer Baustelle und dieser alte Fall wird wieder neu aufgerollt. Und Colin Walsh schafft es, diese sentimentalen Gedanken, die wir ja alle manchmal hinsichtlich unserer Jugend haben, richtig schön zu filtern, indem er Erwachsene sich erinnern lässt, die mittlerweile natürlich anders auf diese Zeit gucken. Und es ist alles noch emotional, es ist auch ein bisschen sentimental. Und Carla bleibt eine Projektion, aber man möchte sich noch weiter einfühlen in diese Gemeinschaft.
Klingt toll, will ich sofort lesen. Ich habe überhaupt so ein Faible für Krimis aus Irland. Also da kann man ja fast alles lesen, was man in die Hände kriegt. Ob das Denise Minor oder weiß ich wer ist, Tana French. Ist das, hast du irgendeine Erklärung, warum die Iren so tolle Krimis schreiben?
Also ich glaube, zum einen gibt es viele Iren, die schreiben, das muss man auch mal so sagen. Und es gibt natürlich auch außerliterarische Faktoren, eine gute Literaturförderung, eine gute Vernetzung von Schreibenden. Das hört man immer wieder auch so von Autorinnen und Autoren, dass die sich echt auch gegenseitig unterstützen. Es gibt viele Zeitschriften, in denen sie publizieren können. Dann gibt es hierzulande gute Lektorinnen und Lektoren, Übersetzerinnen und Übersetzer, die dafür sorgen, dass es hier landet. Aber es ist natürlich auch dieses Land selbst. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, man kann quasi jede Kriminalgeschichte eigentlich in Irland spielen lassen. Will man Großstadtkrimi mit Polizisten schreiben, nimmt man Dublin als Handlungsort. Braucht man ein bisschen was Ländlicheres, geht man halt weiter gen Westen. Und dazu kommt dann diese irische Geschichte, die ja mit den Troubles, mit der Rolle der katholischen Kirche auch schon viel Gewalt hat, aber auch immer verbunden mit so eingeschworenen Gemeinschaften, wo man nicht reinkommt. Bei aller Herzlichkeit, die man ja mit den Iren auch verbindet, dann gab es diesen Wirtschaftsboom Anfang der 2000er Jahre, der mittlerweile auch vorbei ist und viele Menschen in Verzweiflung gestürzt hat. Da gibt es wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte für Verbrechensgeschichten. Und bei Colin Walsh ist es auch so, diese irischen Themen kommen alle vor, die stehen nicht im Vordergrund. Und es gibt auch eine Figur, die kritisiert ganz klar diesen Folklorismus, der ja mit Irland auch verbunden ist, und betont immer, die Realität ist anders als dieses Tourismus-Marketing. Und das ist, sorgt für so viel Reibung, das ist natürlich auch feinster Kriminalromanstoff.
Und um noch einen ganz anderen Lebensraum oder eine ganz andere Atmosphäre reinzubringen, jetzt hatten wir schon Philippinen und Surfer, dann das vielleicht eher düstere Irland und jetzt habt ihr aber auch noch einen italienischen Krimi, Der Horizont der Nacht. Was ist das für ein Buch?
Das ist Justizroman. Also eine Frau erschießt den Freund ihrer toten Zwillingsschwester. Alle Beweise sprechen gegen sie. Nun ist die Frage, ist es Mord oder war es Notwehr? Und ein Anwalt übernimmt ihre Verteidigung und der steht im Mittelpunkt dieses Romans. Er ist mittelalt und offensichtlich in einer Lebens- und Sinnkrise. Und ich bin selbst ein bisschen von mir überrascht, dass ich das Buch so gerne gelesen habe. Aber ich bin damit offensichtlich nicht alleine. Es ist ja auf die Liste gekommen. Und ich glaube, es liegt daran, dass der Autor Caro Filho, der erzählt mit so einer ruhigen Selbstverständlichkeit, dass man einfach wahnsinnig gerne liest. Und sein Anwalt, der ist nicht mit allem einverstanden, was er tun muss. Er weiß aber, er hat eine Funktion in dem Rechtsstaat, die er erfüllen muss. Sonst würde der ganze Rechtsstaat nicht funktionieren. Und vor allem ist er ein Mann, der sich Hilfe sucht, und zwar von einem Profi. Er geht zu einem Therapeuten und nicht nur das, sondern er ist auch bereit, diese Hilfe anzunehmen und umzusetzen und sich zu verändern. Und davon gibt es ja in der Literatur viel zu wenige.
Also ganz schön viele verschiedene tolle, lesenswerte neue Romane auf der Krimi-Bestenliste für den Monat März. Sonja Hartl, vielen Dank. Und die ganze Liste, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de. Und natürlich auch im Internet.